Duchenne bewegt, ein Podcast von ITF. Inspirierend, echt und mitten aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in unserem Podcast Duchenne bewegt. Mein Name ist Selina und ich führe durch diese Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das berührt, herausfordert und oft zu wenig Raum bekommt: das Erwachsenwerden mit Duchenne-Muskeldystrophie. Duchenne ist eine Erkrankung, die das Leben von Kindern und ihren Familien von Anfang an begleitet und gleichzeitig immer wieder neue Übergänge fordert. Von der Kindheit in die Jugend, von der Schule in ein möglichst selbstbestimmtes Erwachsenenleben und von Fürsorge hin zu Verantwortung. Heute spreche ich mit einer Mutter, Silvia Hornkamp, die diesen Weg selbst gegangen ist. Ihr Sohn Richard lebte mit Duchenne und ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Silvia ist zudem Geschäftsführerin von Duchenne Deutschland und teilt uns ihre Erfahrungen rund um das Thema Transition mit. Liebe Silvia, danke, dass du uns heute besucht hast und ich mit dir in diesem Podcast sprechen darf.
Vielen Dank für die Einladung, Selina.
Wenn Kinder mit Duchenne aufwachsen, ist die Krankheit ja immer da, aber sie verändert sich auch mit dem Alter. Also irgendwann sind es keine Kinder mehr, sondern junge Erwachsene. Was genau bedeutet Transition im Zusammenhang mit Duchenne und warum ist es eigentlich auch mehr als nur ein medizinischer Übergang?
Ja, genau. Wir sehen unsere Kinder älter werden, wir sehen sie heranwachsen und du hast es schon gesagt, es gibt ganz verschiedene Übergänge und jeder Übergang ist mit einer gewissen Herausforderung und auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Das Erwachsenwerden mit Duchenne, ja, man kann es Transition nennen, was natürlich eigentlich gar nicht so ein schicker Begriff ist und vielleicht auch eher so aus dem medizinischen Bereich kommt, bedeutet viel mehr als nur genau diese medizinische Betreuung. Erwachsenwerden, weiß jeder, was das bedeutet. Loslösen vom Elternhaus, Pubertät. Veränderung der Persönlichkeit, Kreativität entwickeln. Ja, all das sind halt Sachen, die zum Erwachsenwerden dazugehören, dass sich der Mensch lernt zu reflektieren.
Und wann hast du bei dir jetzt zum ersten Mal gemerkt, okay, wir kommen jetzt in eine neue Phase, weg von der Kindheit hin zu Jugend oder Erwachsenwerden?
Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, das sind schleichende Prozesse. Und natürlich merkt man das, dass man als Mutter auf einmal vielleicht eine andere Rolle spielt. Und das ist vielleicht schon, beginnt schon dann, wenn der Junge oder die Kinder einfach sagen, du Mama, ich möchte jetzt hier vor der Schule keinen Abschiedskuss mehr haben. Ja, das ist schon so das Zeichen. Aber da gibt es natürlich ganz andere Sachen. Während wir als Eltern normalerweise lernen, uns von den Kindern etwas zu, oder wie soll man das sagen, dass wir die Kinder in die Selbstständigkeit entlassen, heißt auf der einen Seite, dass sie selbstständiger werden, dass sie ihre körperlichen Verrichtungen alle selbstständig ausführen können. Sie können sich von A nach B bewegen. Und all das ist bei einem Menschen mit Duchenne ja nicht möglich. Es passiert ja genau das Gegenteil. Ja, wir möchten gerne unsere Kinder loslassen und älter werden lassen, aber das ist nicht so einfach, wenn dann entsprechende Hilfe gefordert wird, weil die körperlichen Voraussetzungen nicht mehr da sind. Also wir müssen die Kinder unterstützen beim Waschen, beim Toilettengang oder bei ihren entsprechenden Wegen zur Schule oder Freizeit. Und das macht uns Eltern dann auch noch zusätzlich zu Begleitpersonen, Pflegepersonen.
Ich kann mir vorstellen, das war für dich auch nicht einfach, weil man ja auch als Eltern mit der Zeit immer mehr leisten muss. Also mit dem Fortschreiten der Zeit muss man immer mehr leisten und natürlich immer mehr Unterstützung bieten, was sicher nicht einfach ist.
Wie heißt es so schön? Man wächst mit den Herausforderungen. Und wir haben ja schon frühzeitig gelernt, dass es die Erkrankung irgendwann einmal mit sich bringt. Und so kommt es dann, dass wir die Kinder entsprechend weiter begleiten. Dann das zu formulieren, dass es schwerfällt oder so. Man organisiert sich. Man organisiert entsprechend sein Berufsleben, seinen Tagesablauf. Man steht vielleicht früher auf, man geht später ins Bett. Man muss vielleicht auch nachts noch nach dem Rechten schauen. Und das ganze Familienleben prägt sich natürlich schon. Ob das jetzt einem schwerfällt oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das war unsere Aufgabe. Das war einfach so. Ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Was einem leid tut, ist, dass das Kind sich halt nicht eigenständig zum Kindergeburtstag bewegen kann oder mit Freunden losziehen kann oder Partys machen kann, sondern immer wieder darauf angewiesen ist, dass die Eltern entsprechend dann auch da sind. Und da kommt irgendwann der Moment, wo man überlegt, holt man sich Hilfe ins Haus, holt man sich Assistenzen, und das ist auch kein leichter Schritt.
Das kann ich mir vorstellen. Und gibt es Aspekte in dieser Phase der Transition, die aus deiner Sicht oft unterschätzt werden, obwohl sie für Betroffene sehr relevant sind?
Ja, na klar. Wir haben ja hier irgendwo immer wieder diese medizinische Ausrichtung, die Betreuung. Wir gehen mit unseren Kindern zu den Ärzten. Wir müssen ins Schlaflabor. Wir müssen zweimal im Jahr uns dann entsprechend im sozialpädiatrischen Zentrum vorstellen. Vielleicht stehen Operationen an. Aber der Mensch ist ja viel mehr als nur sein Körper, der nicht so funktioniert. Wir haben ja auch die Bewusstseinsebene. Und ich denke, das wird oft unterschätzt, dass wir unseren Kindern oder die Gesellschaft diesen Kindern Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten, Kreativität zu entwickeln.
Wir sprechen ja oft vom Thema Selbstbestimmung. Und wie schätzt du es ein? Wie kann denn die Selbstbestimmung junger Erwachsener mit Duchenne konkret unterstützt werden?
Zunächst ist es natürlich auch nochmal die Darstellung, wie das Kind lebt. Das Kind wächst im Elternhaus heran und ist es halt gewohnt, in diesem geschützten Rahmen zu leben. Und irgendwann muss man sich halt auch die Frage stellen, soll das so weitergehen oder möchten wir die Kinder vielleicht das, oder möchten die Kinder vielleicht lieber in ein Internat gehen? So war es beim Richard, der sich entschieden hat, in ein Internat zu gehen, weil er zu Hause nicht mehr diesen Freiraum hatte, diese Freiheit hatte, sich zu entfalten, weil die Eltern, wir, irgendwann auch mal schlafen wollten. Und das war dann natürlich zu einer früheren Zeitpunkt, als mein Sohn es wollte. Wir haben versucht, ihm eine Option aufzuzeigen, und Richard hat diese Option gerne angenommen. Es gibt natürlich andere Kinder, für die ist diese Option nichts. Da holt man sich vielleicht dann die Pflege ins Haus. Aber was hilft den Kindern? Ja, Ansprechpartner, und das sollten schlussendlich dann nicht immer die Eltern sein. Und wenn wir dann sagen, ja, okay, gibt's ja die Schule. Ob das dann immer die richtigen Ansprechpartner sind, ist auch die Frage. Dann gibt es vielleicht noch die Ärzte. Ich denke, auch das wären nicht die richtigen Ansprechpartner. Im Normalfall würde man sagen, man hat ja seine Freunde, aber für Menschen mit Duchenne, klar, Richard hatte auch immer irgendwo seine Freunde, aber es gab den Moment, wo Richard nicht mehr mitziehen konnte. Und auch da fällt dann der Ansprechpartner weg, weil diese Freunde in einem Alter waren, in dem die sich nicht mit dieser Situation vielleicht auseinandersetzen wollten. Im Grunde genommen reden wir hier schon von einem Gerüst, was fehlt für die Duchenne. Es stand heute so, dass die Kinder in ihrem Elternhaus diese Abhängigkeit erfahren und vielleicht von dort gesteuert wird, wo die Ansprechpartner sind. Es gibt immer wieder auch Beratungsstellen, vielleicht bei der Stadt oder vielleicht auch an den Universitäten für Studiengänge. Aber das ist, glaube ich, keine Nutzung, die allgemeindienlich ist.
Das heißt, Patientenorganisationen spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle, auch als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für betroffene Familien. Würdest du das so bestätigen?
Ja, wir sehen uns als Ansprechpartner auf jeden Fall für die Familien. Allerdings können wir es so nicht sehen, dass wir sagen, wir sind jetzt Ansprechpartner für die Kinder. Duchenne Deutschland organisiert Projekte für verschiedene Ansprüche, aber es ist meistens, dass die Eltern dabei sind. Oder wenn ich jetzt sage, verschiedene Ansprüche, verschiedene Lebensphasen. Ja? Und natürlich gibt es Projekte, wo wir auch die jungen Duchenne-Betroffenen einladen zum Austausch, ja, gerade über ihre Lebenssituation. Und wir haben aber nicht die Möglichkeit, diese weiter zu begleiten. Also das ist eine momentane Aufnahme, die die Kinder oder die jungen Menschen mit nach Hause nehmen können. Ja, dieser junge Mann lebt mit 24-Stunden-Assistenz. Dieser junge Mann, der kann studieren. Dieser junge Mann übt einen Beruf aus. Aber es ist ein langer Weg und den begleiten größtenteils die Familien, die Eltern. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, wie kann man die begleiten? Wir haben vor vielen Jahren einen Traum gehabt, dass wir ein Duchenne-Zentrum aufbauen, in dem wirklich alle Belange irgendwo ihren Platz und ihren Raum bekommen. Ja, woran mangelte es? An Geld, an der Umsetzung, an Manpower und natürlich an einem ganz langen Atem. Ja, dadurch, dass wir auch selbst betroffen sind, die wir hier arbeiten und ja, wie gesagt, diese Sachen entwickeln, die Projekte entwickeln, sind natürlich auch stark eingebunden durch die persönliche Situation.
Absolut.
Schlussendlich ist aber dort das Herzblut. Ja, und wie gesagt, ich kann nur auch aus eigener Erfahrung sagen, Richard wollte seine eigenen Entscheidungen treffen. Er wollte sich auch nicht gerne etwas sagen lassen, aber er hat mit 24-Stunden-Assistenz gelebt und hat seine Erfahrungen dann gemacht. Schlussendlich aber warum? Weil sich die Eltern gekümmert haben.
Also ich meine, du bist da schon ein Paradebeispiel meiner Meinung nach für die Umsetzung eines selbstbestimmten Lebens. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu der Abnabelung. Du hast gesagt, Richard ging ins Internat. War das für dich ein schwerer Prozess, ihn quasi gehen zu lassen und zu wissen, er ist auf Hilfe angewiesen und können die anderen ihn vielleicht genauso gut unterstützen, wie du es konntest? Hattest du da irgendwie Ängste?
Naja, sagen wir mal so. Wir Eltern glauben, das kann kein anderer so gut wie wir. Das ist die eine Sache. Und als Richard die Entscheidung getroffen hat, ins Internat zu gehen, habe ich mich gefreut. Nicht jetzt gefreut, oh, jetzt habe ich hier meinen Freiraum. Nein, ich habe mich gefreut, weil er sein Leben selbst bestimmen wollte.
Ja.
Ja? Und diese Freude war allerdings nicht bei meinem Mann ebenso groß wie bei mir. Denn er hat sich mehr Sorgen gemacht. Er hat sich mehr Sorgen gemacht, wie wird das da sein und werden die wirklich alle Bedürfnisse erfüllen können? Denn diesen Traum haben wir Eltern ja, gerade wenn das Kind schwer erkrankt ist, Bedürfnisse zu erfüllen und auch zu beschützen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das ist auch ein Stück Lebensqualität, Erfahrung machen zu dürfen. Und es gibt halt auch schlechte Erfahrungen. Und jetzt kann man ja sagen, mein Gott, die machen doch schon genug schlechte Erfahrungen, die Menschen mit Duchenne. Wenn ich in unsere Gemeinschaft gucke, in unsere Duchenne-Gemeinschaft, sehe ich sehr zufriedene, glückliche Duchenne-Betroffene. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, erstaunlich. Und das zeigt mir aber auch, dass wir auf unserer Bewusstseinsebene auch viel gesünder sein können, als wir vielleicht auf der körperlichen Ebene sind. Und das müssen wir halt auch lernen. Aber dass mir das schwer gefallen ist damals, nein, es hat mich gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch hat es uns etwas erleichtert, weil das Leben mit Duchenne ist nicht etwas, was am Tag auch passiert. Es passiert auch nachts. Wir haben diese Ansprüche, die Kinder haben den Anspruch, dass sie gut gelagert sind. Dazu gehört auch, dass sie mehrmals umgelagert werden müssen. Und ich würde sagen, das sind dann schon auch Tages- und Nachtschichten. Und für die Eltern, die garantiert alles tun und auch alles gerne machen und ich auch gerne so weitergemacht hätte, ist es vielleicht trotzdem gut, aus diesem Pflegemodus etwas rauszukommen und vielleicht wieder nur Eltern zu sein. Denn das muss man fairerweise auch sagen. Wir Eltern sind auch nur bis zum gewissen Punkt belastbar und irgendwann kommt vielleicht dann Frustration auf. Und wenn wir auch frustriert sind, spüren das unsere Kinder, die jungen Männer, und das macht uns alle nicht glücklicher. Dennoch heißt das nicht alles in der Transition. Transition heißt etwas, was auch von außen gelebt werden muss. Aber schlussendlich muss man sich dann auch wieder vorstellen, wir haben Bei Duchenne-Muskeldystrophie ist mit einer Krankheit zu tun, die progressiv verläuft und die es irgendwann nicht mehr möglich macht, unsere Gliedmaßen zu nutzen. Wir sind auf Hilfe angewiesen. Es ist nicht nur der Rollstuhl. Es ist die Hand zum Mund zu führen. Ja? Und das muss man sich einfach vor Augen halten.
Ja. Du hast ja jetzt gerade angesprochen, Transition muss auch von außen gelebt werden. Wenn du jetzt selbst auf die Zeit zurückblickst oder auf die Erfahrungen schaust, die du auch in deiner Position von Familien mitbekommst, was wünschst du dir, hätten andere Menschen, sei es Fachkräfte oder die Gesellschaft oder Institutionen, besser verstanden?
Es ist alles eine Frage der Akzeptanz. Wenn ich lerne, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, dann sind Prozesse selbstverständlicher und müssen nicht in Frage gestellt werden. Das Problem sehen wir oft in den Pflegediensten auch. Es gibt viele, wirklich viele tolle Menschen, die in dem Pflegedienst arbeiten. Wir sehen aber auch oft Überforderungen bei diesen Menschen, was dann wieder zu Frust führt bei den Betroffenen und bei den Eltern. Wir sehen das in den Krankenhäusern, wenn die Kinder in den Krankenhäusern müssen und operiert werden. Klar, manchmal läuft es super. Aber im Grunde genommen muss ein Elternteil mindestens dabei bleiben, dass alles gut läuft. Oder die Betreuungsperson, wenn die Eltern vielleicht nicht mehr können. Da stellt sich wieder die Kostenfrage. Wer trägt die Kosten? Die Krankenschwestern können das nicht leisten. Dann geht's weiter. Schule, Ausbildung, Studium. Das alles ist nicht selbstverständlich für einen Duchenne-Betroffenen. Ja? Und wenn da eine andere Akzeptanz wäre, um diesen Menschen eine Chance zu geben, sich zu entwickeln, teilzuhaben, und wir nicht diskutieren müssten, ob Beförderungssysteme, Begleitung überhaupt nötig sind oder vielleicht gar nicht mehr bewilligt werden sollen vom Kostenträger. Das wäre schon eine tolle Erleichterung. Und ich rede jetzt nicht nur, dass diese Probleme plötzlich da sind. Die Probleme, die uns gemacht werden, sind von Beginn da. Sprich, das Familienkonzept ist bereit, ja, das alles so anzunehmen. Aber von außen wird das Leben dann doch manchmal schwer gemacht. Ich habe gerade erwähnt, es gibt diese Beispiele, wo alles super läuft und ja, da hat man vielleicht auch Beziehung gehabt und ja, manchmal ist das auch gut, Beziehung zu haben und das soll auch so sein. Ja, und manchmal ist das Portionchen Glück, was man vielleicht braucht. Ja. Ja, aber in der Regel muss man sich einfach das nur vorstellen, wie kann das Leben mit Duchenne aussehen und was wünschten wir uns dann alle? Ja, wenn wir uns selbst vorstellen, wenn wir unseren Körper nicht selbstständig von A nach B bewegen können und wenn wir darauf angewiesen sind, dass uns jemand die Nase putzt. Ja, da möchten wir nicht ständig Danke, Danke, Danke sagen, sondern dann sollte das eine Selbstverständlichkeit sein und die Dankbarkeit ja vielleicht an anderer Stelle angebrachter wäre.
Danke, dass du all diese Dinge erwähnst. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube, wir müssen uns da wirklich alle selbst an der Nase nehmen und ja, und das besser machen.
Ja, ich denke, dass wir auch für, wie soll ich das sagen, dass wir vielleicht mehr Schulungsangebote für Menschen, die Betreuung übernehmen, vielleicht finanziert bekommen. Auch das, wir laden immer wieder ein. Aber leider sind nicht so viele Pflegedienste, die ihre Leute dorthin hinsenden. Und wir würden auch private Schulungen machen. Das haben wir auch schon alles durchgeführt. Ist, wie gesagt, alles eine Frage von Manpower und Angebot und Nachfrage. Ich glaube, wir stehen bereit. Wir wünschen uns, die Nachfrage wäre größer. Und ich hoffe, dass natürlich durch solche Aktionen hier sich eine Brücke baut. Ja, und ja, die Brücke natürlich auch genau das möglich macht, dass wir Verständnis, Akzeptanz in all den Lebensphasen für Menschen mit Duchenne entgegenbringen und natürlich inbegriffen ihrer Familien, ihrer Eltern, die einen großartigen Job machen. Und natürlich unsere Hauptpersonen, die niemals den Mut verlieren und ihre Positivität bewahren. Dennoch, es gibt viel zu tun.
Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Jetzt meine Abschlussfrage. Was wünschst du dir, dass Betroffene aus dieser Podcast-Folge mitnehmen?
Die Betroffenen selbst haben ihre Intelligenz über sich selbst, über ihr Leben. Sie erfahren das jeden Tag. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt nötig ist, dass sie so einen Podcast brauchen. Okay, vielleicht erfahren sie jetzt gerade hier viel Verständnis. Es wäre schön, wenn dieser Podcast an die anderen Menschen rausgeht, die kein Duchenne haben, aber vielleicht mit Duchenne zu tun haben und somit vielleicht ein bisschen mehr Verständnis entwickeln oder sich öffnen oder Ideen entwickeln oder uns unterstützen auch in unserer Arbeit. Auch das wäre schon sehr hilfreich. Unsere Lehrmeister sind unsere Jungs. Vielen Dank dafür.
Liebe Silvia, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und dafür, dass du deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Unterstützung sucht oder euch weiter informieren möchtet, findet ihr Hinweise in den Shownotes. Duchenne Deutschland ist immer ein guter Ansprechpartner. Teilt die Folge gerne, lasst ein Abo da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut und bis bald!